60. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung. Wir haben in dieser Sitzung einen Tagesordnungspunkt, nämlich ein Fachgespräch zum Thema nachhaltiger Tourismus. Ich werde unsere beiden Sachverständigen gleich noch ein wenig ausführlicher vorstellen, aber ich begrüße Sie an dieser Stelle schon einmal. Sie sehen zu meiner Rechten Herrn Thomas Ellerbeck von der TUI Care Foundation. Herzlich willkommen bei uns. Und einen Platz weiter Herr Maximilian Hillmeier, Tourismusdirektor der Gemeinde Bad Hindelang. Und er hat, das sage ich gleich schon an der Stelle, er hat dort hinten einige Broschüren platziert, die dann nachher zum Mitnehmen gedacht sind. Richtig so?
Das ist richtig, es sind keine Werbebroschüren, sondern Informationsbroschüren.
Also Informationsbroschüren. Herzlich willkommen, Herr Hillmeier. Reiseentscheidungen im Tourismus, ich glaube, das kann man so feststellen, werden zunehmend auch vom Faktor Nachhaltigkeit beeinflusst. Urlaubsregionen stehen vor der Herausforderung, den Tourismus so zu gestalten, dass er nicht nur wirtschaftlichen Nutzen bringt, sondern auch die Umwelt schützt und gesellschaftliche Strukturen fördert, die langfristig gerecht und lebenswert sind. Gleichzeitig nimmt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Tourismus stetig zu und damit steigt auch die Nachfrage nach nachhaltigen Angeboten. Wir sind also sehr gespannt, was Sie beide mit doch recht unterschiedlichen Kontexten uns heute präsentieren werden. Zunächst Herr Maximilian Hillmeier. Er ist Diplom-Betriebswirt und seit 1997 Tourismusdirektor. Ich glaube, der korrekte Titel wäre Kurdirektor, wenn ich es richtig sehe, in Bad Hindelang. Er hat 2019 ein Lebensraumkonzept mit dem Titel Unser Bad Hindelang 2030 mit integrierter Tourismusstrategie erarbeitet. Seit 2019 gibt es dort kostenfreien ÖPNV auf Gästekarte. 2021 fand die Einführung eines On-Demand-Mobilitätsservice mit dem Namen EmiMobil statt. Und 2024 startete das Besucherlenkungskonzept für das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Herr Hillmeier wird in seinem Eingangsstatement auch die Projekte Lebensraumkonzept Unser Bad Hindelang 2030 und EmiMobil vorstellen. Herr Thomas Ellerbeck ist Mitglied des Group Executive Committee, Group Director Corporate and External Affairs und Chief Sustainability Officer der TUI Group. Ich hoffe, Sie haben sich das alle gemerkt. Ich frage es nachher ab. Er verantwortet die Bereiche Politik, Europäische Union und internationale Beziehungen zu Zielländern und ihren Regierungen, die weltweite Konzernkommunikation der TUI, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie die Stiftungen. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der internationalen TUI Care Foundation mit Sitz in den Niederlanden, die in 25 Ländern der Welt aktiv ist. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Kuratoriums der TUI-Stiftung mit Sitz in Hannover. Wir werden wie üblich zwei Eingangsstatements hören von jeweils 10 Minuten. Daran schließt sich die übliche Frage- und Antwortrunde an mit den üblichen 5 Minuten für Frage plus Beantwortung und noch die üblichen organisatorischen Hinweise. Die Sitzung ist öffentlich. Sie ist live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 zu sehen. Sie wird in der Mediathek des Bundestages und auf der Website des Beirats abrufbar sein. Die Stellungnahme von Herrn Hillmeier ist auf Ausschussdrucksachen Nummer 2026-124 veröffentlicht und die Präsentation der Sachverständigen werden im Nachgang der Sitzung auf Ausschussdrucksache 2026-125 und 126 veröffentlicht. Für das Wortprotokoll gibt es wie immer einen Mitschnitt. Wir haben verabredet, dass Herr Hillmeier eröffnen wird und ich gehe davon aus, die Präsentation ist soweit. Sehr geehrter Herr Hillmeier, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite nochmals ein herzliches Grüß Gott, dass ich die Möglichkeit habe, heute das Lebensraumkonzept mit integrierter Tourismusstrategie kurz hier vorzustellen. Vielleicht 2, 3 Sätze zum Markt Bad Hindelang selber. Wir liegen, wie man das Bild hier sieht, auch im Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen, bestehen aus 6 Dörfern mit 5.200 Einwohnern. Wir haben circa 1 Million Übernachtungen. Das ist auch unser Hauptwirtschaftszweig. Das Naturschutzgebiet hat 21.000 Hektar, ist damit das zweitgrößte in ganz Bayern, hochalpin. Und wir sind auch Partner von Fahrziel Natur, einer Mobilitätskooperative von BUND, NABU, VCD und Deutscher Bahn. 2018 hat man sich überlegt, in Bad Hindelang ein neues Tourismuskonzept zu machen. Man hat dann sehr schnell entschieden, dass man das nicht möchte, sondern das aufgrund, Sie alle kennen das Stichwort zumindest zeitlich eingeschränkten, aber es kommt vor Overtourism, dass man eben aufgrund des zunehmenden Verkehrs insbesondere mehr die Werte der Einheimischen oder vor allem die Werte der Einheimischen in den Vordergrund stellen möchte und deswegen versuchen möchte, hier ein Lebensraumkonzept, das wertebasiert ist, zu entwerfen und darin den Tourismus zu integrieren. Und ich darf den Prozess kurz vorstellen. Wichtig war eine Partizipation der Bürger und Gäste, weil eben unsere Bürger, klar, sie haben den Lebensraum auf Dauer, aber unsere Gäste, die im Schnitt 5 Tage bleiben, sind eben auch Bürger auf Zeit. Wir haben dann als erstes eine Markenumfrage gemacht. In der Markenumfrage kam raus, da haben sich 3.500 Menschen beteiligt. Für eine 5.200 Einwohnergemeinde ist das sehr, sehr stark, dass vor allem die regionale und örtliche, auf Familienbetrieben basierende Wirtschaft gestärkt werden soll, ein natur- und sozialverträglicher Tourismus. Es ging sehr stark um innovative Mobilitätslösungen, um einfach den Verkehr zu reduzieren und um Angebote im Tourismus, die möglichst ganzjährig angeboten werden können aufgrund des Klimawandels. Anschließend gab es dann auch entsprechende Arbeitskreise und dann die 8x8-Konferenz, könnte man sagen. Aus verschiedensten Lebensbereichen wurden Bürgerinnen und Bürger eingeladen, bei der Abschlusswerkstatt, die über ein ganzes Wochenende ging, mitzuarbeiten, um hier eben das Lebensraumkonzept zu erarbeiten. Wichtig war, dass bei der Zusammenstellung dieser Tische kein Einfluss genommen wurde von seitens Politik oder der Verwaltung, um eben Tragfähigkeit, Akzeptanz und auch Verbindlichkeit der Lebensraumstrategie dann auch möglichst optimal zu gestalten. Und im Anschluss nach der Fertigstellung des Lebensraumkonzeptes wurde dann auch noch die Tourismusstrategie mit dem Tourismusbeirat erarbeitet. Wesentliche Schwerpunkte waren hier, man wollte im Tourismus einfach tiefergehende Erlebnisse, sogenanntes Localhood, wo Sie im Neudeutschen auch kennen, Regionalität, Authentizität sowie den neuen Luxus in Form von Zeit, Natur und Raum abbilden, da wir ein ganz besonderes Klima und eine ganz besondere Landschaft bei uns haben. Und dieses Ganze aufbauend auf den touristischen Spitzenleistungen, die wir vorwiegend, wenn man das als Spitzenleistung nennen darf, unseren Bergbauern und unserer Alpwirtschaft, im Oberbayerischen ist es die Almwirtschaft, zu verdanken haben, sprich der wunderschönen Kulturlandschaft und natürlich dem Naturschutzgebiet der Allgäuer Hochalpen. Ein kleiner Exkurs, Ökomodell Hindelang. Bei uns ist etwas ganz Besonderes. Wir haben in unseren 6 Ortsteilen 60 Bergbauern, die allesamt im Verein Hindelang Natur und Kultur, das ist einmalig im Alpenraum und wahrscheinlich auch in Deutschland, vollkommen ohne Pestizide und Herbizide, also ohne Chemie und Kunstdünger arbeiten. Und dieses ist natürlich auch seit Jahrhunderten so auf den Alpen in der Alpwirtschaft, die ja bis auf über 2000 Meter hinauf reicht, der Fall, sodass sich die Natur selbst regenerieren kann. Man arbeitet also mit und nicht gegen der Natur und deswegen auch diese wunderbare Landschaft. In der Folge jetzt ein paar Beispiele. Hier nochmals ein Bild aus der Alpwirtschaft, aus dem Lebensraumkonzept mit integrierter Tourismusstrategie. Ein ganz wichtiger Punkt war die generationenübergreifende. Hier ist in einem Projekt, das über die Hertie-Stiftung gefördert wurde, fand ein demokratisch-kommunaler Prozess mit Jugendlichen statt. Daraus entstanden ist dann eine Mehrgenerationen-Sportanlage in Form eines Pumptracks, die ganzjährig genutzt werden kann. Aber zum Beispiel auch ein Kochbuch während der Corona-Zeit. Da haben die ganz älteren Honorationen bei uns mitgemacht und haben eben gezeigt, wie man noch vor vielen, vielen Jahren gekocht hat. Und da finden heute auch im Seniorenkreis dann immer wieder Treffen statt zu diesem Thema. Der Schwerpunkt Gesundheit ist bei uns im Tourismus ein ganz wichtiger. Ganz einfach deswegen, weil wir ein Ort sind, laut der WHO, mit der besten Luft weltweit. So schreibt es die WHO. Dazu kommt unsere grüne Landschaft, wie Sie es auf den Bildern gesehen haben. Das heißt, bei uns ist einfach die Regeneration des seelischen Gleichgewichtes plus ein sehr gutes Klima, Stichwort Sommerfrische, möglich. Dazu sind wir extrem Pollen- und Hausstaubmilbenarm und dürfen uns daher auch in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg, mit der mit der Umweltmedizinerin einer der renommiertesten Deutschlands, der Frau Professor Dr. Dreidel-Hoffmann, als Reallabor der Universität Augsburg in verschiedenen Forschungsprojekten bezüglich Umweltkrankheiten und Allergien und der volkswirtschaftlichen und der volksgesundheitlichen Verbesserung, indem eben Gäste zu uns in die gesunde Umwelt und die gesunde Luft kommen. Und wir sind qualitätsgeprüfter Kurort für Allergiker. Besucherlenkung ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil im Bereich des Lebensraumkonzeptes mit integrierter Tourismusstrategie. Hier finden verschiedene Projekte statt. Es werden Ranger eingesetzt, Naturscouts, um zu sensibilisieren. Mäandernde Wege werden gelenkt, damit die Natur, die Wiesen nicht zertreten werden. Wege werden auch aufgelassen. Themenwege werden eingeführt, wie zum Beispiel Georgs Naturwelterlebnispfad, der Kindern und aber auch Erwachsenen unsere Flora und Fauna vorstellt. Oder eben auch zum Beispiel Georgs Forscherpfad, der sich mit der Geologie beschäftigt. Und wir haben auch einen Bikepark, um die Mountainbiker zu lenken. Ein ganz wichtiges Thema ist die Mobilität. Da waren wir ja heute Nachmittag schon im Tourismusausschuss. Die Mobilität spielt natürlich im Tourismus eine immer wichtigere Rolle. Da laut der Vereinten Nationen 75% des CO2-Ausstoßes im Tourismus überhaupt mit der An- und Abreise und der Mobilität vor Ort ausgestoßen werden. Deswegen haben wir bei uns einen On-Demand-Service vollkommen routen- und bedarfsorientiert ohne feste Linienverläufe eingeführt mit zwei Elektrofahrzeugen mit unzähligen virtuellen Haltestellen und über die sogenannte EMI-Mobil. EMI-Mobil steht für emissionsfrei miteinander individuell. Über die EMI-Mobil-App sind die Gäste und auch die Einheimischen, aber vorwiegend die Gäste, 365 Tage von 8 bis 20 Uhr quasi ab der Haustüre mobil und werden zum Bus gebracht oder wenn gerade keiner fährt, auch mit den Kleinbussen, mit den elektrischen, direkt ans Ziel. Und damit können wir die sanfte Reisekette schließen und setzen deutliche Anreise, um verstärkt mit der Bahn anzureisen. Und dieser Mobilitätsservice, Stichwort Intermodalität, wird auch sehr gut angenommen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei uns ist die Bad Hindelang Plus-Karte. Deswegen auch die Überschrift, wie können wir Gäste zu Einheimischen auf Zeit machen. Auf dieser Bad Hindelang Plus-Karte die unzählige Erlebnisse. Da ist auch ein Fehler bei mir im Skript drin. Die ist nicht 2020 eingeführt worden, sondern 2010. Wir haben da Infrastrukturleistungen drauf, eben aus öffentlichen Nahverkehr, aber auch aus Bergbahnen, Bädern und so weiter. Aber das Entscheidende ist, dass dort Erlebnisleistungen exklusiver Art drauf sind auf dieser Karte, die jeder Gast bekommt bei den Gastgebern, die dabei sind. Aus Natur, Kultur, Tradition, Sport und Kulinarik, sprich es sind Angebote von Menschen für Menschen. Also Einheimische nehmen Gäste zum Beispiel frühmorgens auf Sonnenaufgangswanderungen mit Pflanzen, mit ihnen Bäume, erläutern, wie man auf der Alpe lebt und arbeitet. Bergführer und Förster gehen in die Natur, Köche zeigen, wie man die berühmten Kehlspatzen macht oder Musiker zeigen, wie man das Alphorn bläst und, und. Und diese Erlebnisse geben natürlich eine ganz andere Bindung der Gäste zum Ort, eine ganz andere Erdung und sind eine starke Integration zwischen Einheimischen und Gästen. Der Bad Hindelanger Marktgemeinderat beschäftigt sich natürlich, das ist jetzt nicht mein Kernthema, auch mit der CO2-Neutralität. Das ist auch festgeschrieben im Ziel. Und da möchte ich noch als Touristiker, auch wenn es nicht mein Fachgebiet ist, erwähnen, dass 95% des Strombedarfs unterm Strich nicht bezüglich der kontinuierlichen Belieferung regenerativ vorwiegend aus Wasserkraft bei uns entstehen und auch ein Energienutzungsplan bezüglich des Wärmeverbrauchs in der Gemeinde erarbeitet wird. Ja, zum Schluss noch, es ist, wie gesagt, viel umgesetzt worden, viel in der Umsetzung, noch nicht alles. Aber entscheidend ist, und damit möchte ich auch noch zum letzten Bild kommen, dass Bad Hindelang ein geschützter Naturraum ist. Das heißt, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, alles zu tun, um Natur, Umwelt, Klima und Luft zu schützen, damit unsere Bergdörfer für die Gäste auf Zeit, für unsere Einheimischen auf Dauer attraktiv bleiben. Den höchsten Stellenwert hat bei uns Landwirtschaft und Alpwirtschaft. Und nur so in dieser Kooperation lässt es sich bei uns zusammen mit der Berglandwirtschaft und der Alpwirtschaft bei uns gesund und frei atmen, aktiv leben und urlauben. Vielen Dank.
Ein herzliches Dankeschön, Herr Hillmeier. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo es die weltweit beste Luft gibt. Und würden am liebsten alle sofort zu Ihnen kommen. Schauen wir mal, wann das möglich ist. Aber vorher haben wir einen zweiten Impuls. Und wir warten noch einen kleinen Moment, bis die Technik soweit ist. Denn auch da gibt es, glaube ich, Charts. Die müssten auch verteilt worden sein. Da haben wir sie. Tourismus, Treiber für Wohlstand und Entwicklung. Sehr geehrter Herr Ellerbeck, Sie haben das Wort. Gibt es einen Techniktausch? Nee, haut hin. Okay. Ja? Okay, super. Bitte schön.
Ja, Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank. Jetzt geht's aber. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir hier sein können, dass ich da sein kann. Und Sie beschäftigen sich alle sehr lange mit Nachhaltigkeit, also auch als Rat. Und insbesondere natürlich, was mich immer besonders freut, wenn es einen ganzheitlichen Ansatz gibt. Wir haben in der Vergangenheit einen sehr starken Fokus, gerade in Mittel- und Zentraleuropa natürlich auch auf den Umweltthemen gehabt. Aber Nachhaltigkeit ist eben sehr viel breiter, wenn wir in viele Länder der Welt gehen. Denn da spielt natürlich der ganzheitliche Ansatz, wo wir auch über die soziale Nachhaltigkeit sprechen, über die ökologische Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit eine große Rolle. Ich werde jetzt nicht groß die Firma vorstellen. Ich glaube, das war nur ein kurzer Ansatz, um Ihnen zu zeigen, wir sind eben auf sehr vielen Feldern des Tourismus natürlich tätig. Kein reiner Veranstalter, der Reisen verkauft, sondern wir sind Entwickler, wir sind Investor und auch Betreiber von touristischen Produkten. Das heißt Kreuzfahrtgesellschaften, 420 Hotelgesellschaften im Konzern, Fluggesellschaften. Das bedeutet natürlich auch für uns, wenn wir den Teil der ökologischen Nachhaltigkeit uns ansehen, dass wir auch auf allen Feldern unterwegs sein müssen. Ich muss mich darum kümmern, dass wir die Hotels nachhaltig bekommen, Kreuzfahrtgesellschaften und Fluggesellschaften. Bei einer Fluggesellschaft, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber da geht es in der Regel darum, dass man die richtigen Triebwerke bekommt, die richtigen Flugzeuge und am Ende natürlich Kerosin, nachhaltiges Kerosin. Wir sind aber eben auf allen Feldern hier tätig und insbesondere in vielen Destinationen ja lange verwurzelt auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir eben auf den ganzheitlichen Ansatz sehen, wo auch Gro Harlem Brundtland, die frühere norwegische Ministerpräsidentin, ja für die Vereinten Nationen bereits Ende der 80er Jahre festgelegt hat oder beschrieben hat, dass Nachhaltigkeit eben alle drei Dimensionen umfasst und eben auch die Schnittmengen betont hat. Denn da, wo letztendlich keine wirtschaftliche Entwicklung stattfindet, ist die Bereitschaft natürlich auch nicht vorhanden, häufig dann in Umweltmaßnahmen zu investieren. Und die soziale Nachhaltigkeit stärkt natürlich insbesondere viele, viele Länder dieser Welt. Und da sage ich auch immer, aus deutscher Perspektive müssen wir, glaube ich, schauen. Wir haben hier eine Industrie, wir haben produzierendes Gewerbe. Es gibt Länder, die haben Bodenschätze. Es gibt aber auch Länder auf dieser Welt, die haben eben keine Bodenschätze, die haben keine Industrie. Mein Standardbeispiel ist, und die Vertreter im Tourismusausschuss, Frau Hager-Kehl kennt es, es sind natürlich immer die Kapverden. Die Kapverden, die den Sprung geschafft haben aus der Gruppe der Least Developed Countries in die nächste Stufe. Und die haben das nur mit dem Tourismus geschafft, weil es nämlich nichts anderes vor Ort gibt. Es gibt eine wunderbare Landschaft, es gibt wunderbare Menschen, es gibt Service. Aber auch da kommen wir an den Punkt, den Sie angesprochen haben eben. Das Land gehört den Menschen. Es ist Ihr Land und Sie müssen entscheiden, welche Form von Tourismus Sie möchten. Und das ist uns auch immer wichtig in den Diskussionen mit Partnern vor Ort, mit den Destinationen und natürlich auch den Organisationen vor Ort. Denn wir sind ein Partner und das, glaube ich, können wir für viele Länder der Welt sagen. Herr Tsipras hat das in seiner Zeit in der Regierung gesagt. Sie sind seit 60 Jahren in Griechenland und Sie waren hier in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Das unterscheidet auch ein Touristikunternehmen möglicherweise von einer Airline. Eine Airline kann im Grunde, wenn ein Flug nicht gut läuft, schickt man das Flugzeug häufig woanders hin. Nur wenn Sie selber wie wir in Griechenland mit 50 Hotels im Land investiert sind, also Steine und Erden auch besitzen, dann haben Sie eine andere Bindung, wenn Sie Mitarbeiter vor Ort haben. Und ich habe das damals durchaus auch als Kompliment von Herrn Tsipras empfunden, dass er gesagt hat, Sie waren hier in guten wie in schlechten Zeiten und Sie haben dieses Land die ganze Zeit auch in seiner Entwicklung unterstützt. Für mich ist deswegen ein ganz entscheidender Punkt, wir müssen uns den Herausforderungen stellen, die wir alle haben, die der Tourismus mit sich bringt. Das sind alle Fragen, die natürlich den ökologischen Fußabdruck betreffen. Das ist die Frage von Lebensmitteln, auch von Lebensmittelwaste, Luftverschmutzung, Energieverbrauch, Emissionen, Müll, Wasser. Es kommt zunehmend in die Diskussionen, auch gerade wenn ich mit den Regierungen spreche, in Spanien, aber auch in Griechenland. Wir haben hier, der griechische Umweltminister sagte neulich zu mir, die CO2-Emissionen, das werden wir mit all den Programmen, all dem, was kommt, in den Griff bekommen. Wasser macht im momentan größere Sorgen, Wasserverbrauch und auch der zunehmende Wasserverbrauch und die Trockenheit im Land. Aber auch daran arbeiten wir gemeinsam. Ich möchte aber insbesondere eben auch in den Vordergrund stellen, all die Dinge, wo der Tourismus eben diese Länder und viele Länder, Regionen dieser Welt stabilisiert und es natürlich auch schafft, dass Arbeitsplätze entstehen, dass Bildung und Ausbildung gestärkt werden. Und da, wo ein Stück Wohlstand entsteht, stärken wir im Grunde natürlich auch die Menschen, die Familien vor Ort und auch Demokratie am Ende. Denn da hat man eine Stabilität, bekommt man eine Stabilität. Und unser Ziel ist es eigentlich immer, in all den Projekten, die wir auch dann selber als Unternehmen machen oder mit der TUI Care Foundation, dass wir mit lokalen Partnern vor Ort dann die Entwicklung weiter forcieren, dass wir die Ausbildung, Bildung und durchaus auch das ganze Thema von Unternehmensgründungen in den Vordergrund stehen. Weil das ist, glaube ich, etwas, was der Tourismus als wirklich, ja, vielleicht etwas Einzigartiges in der Form hat. Es gibt natürlich die großen Unternehmen wie auch eine TUI. Aber es gibt natürlich so ein Hub-and-Spoke-System wie bei einer Fluggesellschaft. Sie haben ein Drehkreuz und da gehen ganz viele Flüge rein. Sie haben eben ganz, ganz viele mittelständische und kleine Unternehmen, die alle Teil dieses Ökosystems des Tourismus sind vor Ort und mit denen man zusammenarbeitet, auch wir. Denn wenn wir in den Destinationen sind, arbeiten wir mit sehr vielen kleinen Partnern natürlich zusammen. Ich wollte dieses Chart Ihnen einfach nur noch mal zeigen. Es ist auch in den Unterlagen dabei. Das zeigt, wie letztendlich die Ausgaben der öffentlichen Hand, und zwar aller staatlichen Stellen in der Welt, einschließlich der Weltbank, Vereinte Nationen, Entwicklungskooperation aus allen Ländern dieser Welt entwickelt haben. Das sind 146 Milliarden US-Dollar für die Least and Less Developed Countries. Und wenn man dagegen stellt Ausgaben von Touristen in diesen Ländern, dann haben wir eine Zahl von 536 Milliarden US-Dollar. Also der Faktor der Ausgaben, die Touristen in der gleichen Ländergruppe leisten, ist 3,6, 3,7 Mal höher als alle staatlichen Programme dieser Welt. Und man kann auch sagen, das hat natürlich auch etwas mit, ich sag mal, Würde zu tun, denn das eine ist einfach schlicht Transfer von Geld aus reichen Ländern dieser Welt in Länder, die nicht diesen Wohlstand haben. Und das andere hat etwas damit zu tun, dass Menschen sich Beschäftigung haben, Arbeit haben, möglicherweise auch gründen können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in diesen Fragen. Wenn ich auf unsere eigene Agenda gehe, wir nehmen diese drei Punkte natürlich auf. Wir haben uns bei den Klimazielen der Science-Based Targets-Initiative angeschlossen. Das war ein sehr umfangreicher Prozess mit sehr, sehr vielen Prüfungen, sowohl für die Fluggesellschaften, für die Kreuzfahrtgesellschaften und die Hotelgesellschaften. Ich will es kurz machen. Wir haben klare Reduktionsziele, nicht 2050, das ist zu spät. Wir haben Ziele, die wir für 2030 committed haben gegenüber der SBTI-Initiative. Bei den Hotels, wir sind öffentlich, aber ich sage es trotzdem, da ist es mehr eine Fleißaufgabe. Da ist es einfach so, schlichtweg bei jedem neuen Hotel geht es darum, natürlich die Energie so zu bekommen, dass sie nachhaltig ist. Solaranlagen, alle möglichen Formen natürlich auch der Energievermeidung. Ja, das geht sowohl bei Elektrizität so los, aber natürlich auch bei Wasser. Wir haben zum Beispiel jetzt auch festgelegt, jede Anschaffung, die im Unternehmen gemacht wird, alles, was erneuert wird, jedes neue Produkt muss 50% weniger Verbrauch haben als das Vorgängerprodukt. Da gibt es die ersten Hotels, die jetzt an die Net Zero kommen. Ich darf den Begriff nicht nutzen, dann habe ich sonst gleich Greenwashing, weil es sind die letzten 2%, die, glaube ich, wegen Klimaanlagen nicht, die kompensiert werden müssen. Deswegen sage ich das jetzt nicht, dass es Net Zero ist, aber es kommt daran. Bei den Kreuzfahrtschiffen ist die Herausforderung, sage ich mal, der Antrieb und natürlich die Treibstoffe. Wir sind jetzt Green Methanol Ready für das erste Schiff, die Mein Schiff 7, die wir vor zwei Wochen in Betrieb genommen haben. Da arbeiten wir gerade mit den Herstellern an den Motoren. Man braucht andere Motoren als bei einem Frachtschiff, aber auch das ist im Kommen. Und beim Thema Fluggesellschaften ist es natürlich so, neue Flugzeuge, die neuen Flugzeuge, die wir jetzt haben, haben etwa einen Verbrauch, der ist 20% niedriger als vorher. Da arbeiten wir sehr intensiv dran. Da wird die große Herausforderung sein, wann gibt es genug Saft. Das sichert man sich natürlich, also Sustainable Aviation Fuel, wir sichern uns das. Aber da gibt es eine große Herausforderung. Auch da sind ja die Mittel jetzt durch das Urteil des Verfassungsgerichts im Bundeshaushalt deutlich reduziert worden. Ich glaube, von 2 Milliarden Förderung auf 17 Millionen. Da ist eine Herausforderung für die gesamte Branche. Wichtig ist, glaube ich, dass man alle Partner mitnimmt. Und ich renne jetzt aus der Zeit, deswegen mache ich es jetzt auch etwas schneller. CoLab Rhodos ist für uns ein Beispiel, wo wir ganz klar sagen, Es geht nur mit Partnerschaften, nur mit den Leuten vor Ort, nur mit den Organisationen vor Ort. Wir haben uns mit der griechischen Regierung verpflichtet, Rhodos vollständig nachhaltig zu gestalten mit allen lokalen Partnern, Hoteliersverbänden, Busverbänden, Autos. Das geht von Elektromobilität bei den Autos los, den Solaranlagen. Da ist viel zu tun, auch übrigens in der Regulierung. Da ist teilweise noch alte Regulierung in neuer Zeit. Und in der Care Foundation, da vielleicht noch ganz kurz drauf, sind wir heute in 30 Ländern mit etwa 25 Projekten dort, wo wir eben schwerpunktmäßig Bildung, Ausbildung und auch Gründung betreiben. Jetzt höre ich einfach auf, damit ich in der Zeit bleibe und ich stelle mich Ihren Fragen. Und die Folien kann man ja auch noch dann lesen. Vielen Dank. Ein letzter Punkt, wenn ich noch einen sagen darf. Wir sind stolz auf den, in ganz vielen Feldern auf den Weltmeister Deutschland, dass wir in ganz vielen Feldern Weltmeister sind. Bei den Autos waren wir es lange Zeit, hoffentlich können wir es bleiben, bei anderen Industrien. Im Grunde hat man auch mit dem Tourismus eigentlich einen Schlager, der ein Exportschlager ist, denn wir bringen schon Wohlstand in viele Länder der Welt und manchmal sage ich, es ist die effizienteste Form auch von Entwicklungszusammenarbeit.
Ein herzliches Dankeschön. Ja, wir werden ja ohnehin noch einige Punkte vertiefen und dafür habe ich schon die ersten zwei Wortmeldungen, Frau Hagel-Kehl und Herrn Meyer-Ley, sowie Herrn Dr. Kaufmann und Herrn Gerschau. Wir fangen damit an und Frau Menge. Bitte schön. Wen hatte ich zuerst? Frau Hagel-Kehl.
Ist egal, ja. Vielen Dank an beide Sachverständige für Ihr Statement. Herrn Hillmeier hätte ich gerne noch mal, dass Sie ein bisschen besser noch erklären, wie das mit dem Emmi-Mobil funktioniert, wie sich das finanziert, das Ganze. Weil das, glaube ich, ist schon herausragend, was die Gemeinde hier gemacht hat oder geleistet hat damit. Und welcher Nutzen eben auch für die also ortsansässige Bevölkerung damit verbunden ist. Und auch das mit dem, dass die Landwirte nur mehr, also dass sie auf Pestizide, Herbizide und so etwas verzichten, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil das sind nicht lauter Biolandwirte, wenn ich das richtig verstanden habe, als ich zuletzt dort war. Dankeschön.
Frau Hagel-Kehl, natürlich sehr gerne. War natürlich in den 10 Minuten alles nicht im Detail darzustellen. Deswegen können wir ja jetzt noch etwas tiefer gehen in das Ganze. Also das Emmi-Mobil, wie gesagt, steht für emissionsfrei miteinander individuell, ist tatsächlich daraus entstanden aus dem Lebensraumkonzept, das aus der Markenumfrage deutlich herausgekommen ist. Man muss den Verkehr im Bad Hindelang deutlich reduzieren, aber auch den Parksuchverkehr der Übernachtungsgäste. Möchten einen kleinen Exkurs machen. Vereinte Nationen haben festgestellt, wie gesagt, dass 75% des CO2-Ausstoßes bei der Anreise und Mobilität vor Ort, die also nicht ganz zu vernachlässigen ist, stattfinden. Und deswegen haben wir uns verpflichtet gefühlt, eben dann auch hier etwas zu tun. Sprich, der Gemeinderat hat uns den Auftrag gegeben. Und Emmi-Mobil funktioniert, wie ich es ganz kurz schon erläutern durfte, als On-Demand, also nach Bedarf und nach der Last-Mile-Philosophie schließt also die erste und natürlich bei der Rückfahrt auch die letzte Meile und ist App-gesteuert. Das heißt, man kann einfach über die Emmi-Mobil-App das Fahrzeug bestellen. Es sind unzählige virtuelle Haltestellen. Wir haben 140 Quadratkilometer, 6 Dörfer, viele Einzelgehöfte und Weiler. Und so ist man eben von 8 bis 22 Uhr 7 Tage die Woche oder 365 Tage im Jahr quasi ab der Haustüre mobil und das Entscheidende ist ganz nach Bedarf und deswegen braucht es auch kein Auto mehr bei uns. Finanziert wird das Ganze ausschließlich über den Kurbeitrag. Wir können als prädikatisierte Gemeinde heilklimatischer Kurort und Kneippkurort ja auch Kurbeitrag verlangen. Dazu kommt noch der für Gäste auf Gästekarte freie ÖPNV. Und so habe ich etwa 1 Euro pro Tag und Gast, den ich über den Kurbeitrag für Emmi-Mobil, also die Mobilität ab der Haustüre und den ÖPNV zu finanzieren habe. Und natürlich nutzen, auch wenn Emmi-Mobil aus dem Tourismus entstanden ist, auch die einheimischen Bürgerinnen und Bürger. Es gibt da eine Mobilitätskarte, eine Bürgerkarte, Emmi-Mobil und den ÖPNV. Die müssen halt ein bisschen was zahlen. Im Moment sind es 110 Euro pro Jahr. Damit sind auch die, vorwiegend ist das Ziel der Bürgermeisterin, eben dann auch die Seniorinnen und Senioren mobil, weil bei uns sich ja auch die Taxiunternehmen im ländlichen Raum zurückziehen. Also die Mobilität ist ein ganz, ganz großes Thema und die Reisekette ist ja auch entscheidend, die Soundfield-Reisekette und auch auf der DB Mobil 2024 in Berlin im April wurde ja auch in Aussicht gestellt, wirklich auch bei der DB App, das von Haustür zu Haustür verschiedene Verkehrsträger intermodal dann zu verbinden und in einem Buchungs- und Bezahlvorgang dann möglich zu machen, zu buchen. Das zweite ist das Ökomodell Hinterland. Das gibt es schon seit Mitte der 80er Jahre, also etwa 40 Jahre lang. Und das ist ein Verein Hinterland Natur und Kultur. Und bei uns steht im Lebensraumkonzept mit integrierter Tourismusstrategie, denn der Tourismus fußt bei uns ausschließlich auf der Arbeit der Bergbauern und Elbler, denn die Gäste kommen zu uns aufgrund der intakten alpinen Kulturlandschaft, genießen natürlich die aus dem Ökomodell Hinterland, weil die Bauern bei uns über den Verein, über die Satzung, es sind nicht alles Biobauern, sehr viele schon, aber über die Satzung, die sie sich selbst auferlegt haben, arbeiten sie vollständig ohne Chemie und ohne Kunstdünger und natürlich sowieso gentechnikfrei. Und die hochwertigen ökologischen Produkte sind bei uns natürlich auch ein Treiber im Tourismus. Aber die Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft gibt darüber hinaus natürlich unseren Dörfern auch seit Jahrhunderten die Identität und wird es auch noch viele, viele weitere Jahrhunderte tun. Und die höchste Priorität, die höchste Prämisse in unserem Lebensraumkonzept, das ist das Ökomodell, das ist die Berglandwirtschaft, das sind die kleinstrukturierten Landwirte, das ist die Alpwirtschaft, die bei uns eben die Kulturlandschaft bis auf über 2000 Meter offen hält. Und wenn ein Gast eine schöne Blumenwiese sieht, dann sagt er, ach, wie schön ist die Natur. Aber es ist im Grunde genommen keine Natur, sondern es ist die harte Handarbeit der Elbler und Bergbauern. Und das ist für uns der wichtigste Kommgrund für unsere Gäste. Und deswegen steht das Ökomodell Hinterland, sprich die Berglandwirtschaft und auch die Alpwirtschaft, die auch bei uns anerkannt ist als UNESCO-immaterielles Kulturerbe, bei uns an erster Stelle.
Dankeschön. Ich gleiche mal für den Moment meine Redeliste ab. Ich habe jetzt Herrn Meyerlei, Herrn Dr. Kaufmann, Herrn Gerschau, Frau Menge und Herrn Blankenburg. Habe ich jemanden übersehen? Das ist im Moment nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Herr Meyerlei und dann Herr Dr. Kaufmann.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf mich bei beiden Referenten für die sehr interessanten Vorträge bedanken. Meine Frage geht auch an den Herrn Hillmeier. Herr Hillmeier, ich komme vom Bodensee, kann also sehr gut nachvollziehen, wie es ist, in einer Region zu leben, die anderen Menschen sehr gut gefällt. Wenn man sich auch freut, wenn diese Menschen zu einem kommen, aber man auch diese intakte Natur und schöne Region erhalten will für nächste Generation, dass auch noch mehr etwas davon haben, hat mich sehr überzeugt, Ihr Konzept. Was mir jetzt etwas zu kurz gekommen ist, ist der Winter. Ihr Handout, und ja, das ist auch Jahreszeit passend, beschäftigt sich ja sehr mit den Sommermonaten. Bei Ihnen ist ja das Oberjoch, wenn ich mich nicht irre. Da kann man ja auch Skifahren. Gibt es denn da auch schon Ansätze, wie der Wintersport, den ich sehr schätze und auch sehr gerne selbst ausübe, auch nachhaltig geschehen kann, dass eben diese schönen Blumenwiesen, die Sie gezeichnet haben, aber auch die Alpwirtschaft weiter existent sind, die Natur dort geschont wird? Denn wir haben immer weniger Schnee. Es wird damit Schneekanonen gearbeitet. Ist auch die Frage, ist es so richtig nachhaltig? Wie sieht es da in Bad Hinterland aus? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage, sehr gerne. Der Wintertourismus beschäftigt uns natürlich immens. Wir hatten als letzte Woche hier eine moderierte Tourismusbeiratssitzung. Der Tourismusbeirat ist ein vom Gemeinderat eingesetztes Gremium, in dem alle Branchenvertreter aus dem Tourismus vertreten sind und ein beratendes Gremium an der Gemeinderat. Es gibt da noch keine, ich sage jetzt mal, hat keiner, auch weder auf Ebene der Bayern Tourismus Marketing noch Allgäu GmbH noch wir, noch keine entsprechende Lösung. Fakt ist, dass der Wintertourismus oder der Klimawandel uns vor sehr, sehr große Probleme stellt. Wir haben natürlich bei uns im Oberjoch ein schönes Familienskigebiet, sogar das familienfreundlichste in den Bayerischen Alpen, was dieses ausgezeichnet. Und es ist, das muss man auch ganz ehrlich einräumen, bis dato nicht wegzudenken. Weil man muss immer sehen, dass bei uns alle, bis auf ein einziges Hotel, auch das größte Hotel mit über 500 Betten und 160.000 Übernachtungen, allein ein Hotel, das sind alles bei uns Familienbetriebe. Und die brauchen einfach, da hängen Familien dran, da hängen Finanzierungen dran etc. Die brauchen einfach nach wie vor noch den Wintersport und den Schneesport. Kommt dazu, dass natürlich auch unsere Bergbahnen 2015 erst groß investiert haben. Aber es ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Wir müssen weiterdenken und an Ganzjahresangebote denken. Die Bayerische Bergbahnförderung ist ja übrigens auch daran geknüpft, dass Sommerkonzepte aufgestellt werden. Und da hat man bei uns im Bereich der Hornbahn auch schon sehr, sehr viel umgesetzt. Ich habe vorher schon diesen Themenweg Flora und Fauna genannt. Und jetzt ein ganz praxisbezogenes Beispiel. Also ich war, muss ich ehrlich gestehen, sehr dankbar, dass unsere Bergbahnen, weil es war ein sehr, sehr schwieriger Winter, es hat Anfang Dezember geschneit, dann quasi nicht mehr, dann kamen immer diese Atlantiktiefs rein, Oberjoch liegt auf 1200 Meter Höhe, da beginnt das Skigebiet und es hat vorwiegend immer geregnet. Ich sage es jetzt einfach so, weil es auch touristisch sehr wichtig ist. Ja, wir haben Beschneiungsanlagen, aber keine Kanonen. Und wir haben hier wirklich tolle Arbeit der Bergbahnen gehabt, sodass bei uns bis nach Fasching Skibetrieb möglich war. Dann war es aber auch aus. Und deswegen sind natürlich dann auch die touristischen Zahlen dann anschließend im März und April weniger gut. Aber, und das ist jetzt ein sehr, sehr positives Beispiel, wir setzen eben sehr, sehr stark auf saisonverlängernde Angebote. Und da wurde von uns, und das ist wirklich Gold wert gewesen, nicht von uns, sondern von unserem Bergführerbüro, jetzt ein sogenannter Waldseilgarten an der Bergstation eröffnet, der Hornbahn. Und es war unglaublich, weil die Leute sind sofort vom Skisport umgeswitcht auf den Waldseilgarten und haben dieses Angebot genutzt. Und das ist natürlich wichtig, solche Angebote zu schaffen, die dann unmittelbar an den Winter, wenn Skifahren, Langlaufen nicht mehr gehen, andocken und die dann auch genutzt werden können und die auch adäquat, auch preislich adäquat sind. Warum sage ich das? Weil wir haben diese Bad Hindelang Plus Karte, konnte ich auch natürlich in den 10 Minuten nur ganz kurz anschneiden, wo eben auch der Skipass bei den 200 Gastgebern, die dabei sind, inklusive ist. Und ein Skipass kostet bei uns, wenn man den sich kaufen sollte, 50 €. Das ist natürlich etwas sehr Hochpreisiges. Bei Bad Hindelang Plus hat es der Gast umlagefinanziert über den Gastgeber mit inklusive. Und nachdem das Skifahren jetzt nicht mehr ging und wir den Waldseilgarten natürlich dann auch eingekauft haben bei Bad Hindelang Plus, konnte der Gast dann unmittelbar Berg- und Talfahrt plus Waldseilgarten hat auch einen Wert von Mitte 40 €, ein preislich vergleichbares Angebot, nicht mit den Skiern, aber auch Bewegungsangebot in dem Waldseilgarten nutzen. Und das war natürlich für uns ein großer Nutzen, um die Bad Hindelang Plus Gästekarte von ihrer Attraktivität übergangslos Winter auf Sommer, weil die Winter immer kürzer werden, auch gleich wieder attraktiv gestalten zu können. Und wir hatten allein an Ostern dann gleich über die Osterfeiertage 560 Eintritte in diesem Waldseilgarten. Waldseilgarten ist übrigens etwas sehr, sehr Ökologisches, wie es der Name sagt. Es ist kein Hochseilgarten, es ist nicht künstlich, sondern wirklich in die Bäume integriert und da entsteht überhaupt kein sonstiger Eingriff. Danke.
Ja, vielen Dank für diese interessanten weiterführenden Einblicke. Jetzt hat Herr Dr. Kaufmann das Wort, danach Herr Gerschau.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch von meiner Seite an die beiden Referenten. Herr Hillmeier, Ihnen kann ich jetzt noch zurufen, auf nach Bad Hindelang. Also man möchte ja wirklich sofort losfahren. Ich möchte mich den Worten des Vorsitzenden anschließen. Ich möchte mich jetzt aber auf Herrn Ellerbeck fokussieren und auf das, was die TUI macht. Also erstmal Respekt. Sie haben doch ein ganz breites Spektrum auch hier an Nachhaltigkeitsthemen, die Sie, glaube ich, auch glaubhaft vorantreiben. Bildungsprojekte, kulturelles Erbe, Aufforstung und so weiter. Das finde ich schön. Ich möchte mich jetzt aber konzentrieren auf das Thema Planet und Ihre CO2-Reduktionsziele. Sie haben ja jetzt Ihre Flotte angesprochen, Mein Schiff und dieses Mein Schiff 7. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und auch gelesen habe, ist der Motor dort, der Antriebsmotor Methanol-ready, also Green Methanol-ready. Wann planen Sie denn tatsächlich auch grünes Methanol einzusetzen? Haben Sie schon Abnahmeverträge? Was haben Sie für Preiserwartungen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie es noch nicht beworben haben, aber wann dann wäre natürlich interessant, wenn Sie dann entsprechend höhere Preise auch verlangen müssen für die Kreuzfahrt, wie dann der Markt auch reagiert. Also vielleicht können Sie auch schon was dazu sagen, zumindest zu Ihren Erwartungen. Und das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, ist das Thema Hotels. Fand ich jetzt ganz interessant. Sie haben ein bisschen abgehoben auf Hotels, die jetzt neu dazukommen, die vielleicht auch erst neu gebaut werden. Jetzt haben Sie natürlich ganz, ganz viele Hotels im Portfolio, die eben die Voraussetzungen, denke ich, noch nicht erfüllen. Also ein Freund von mir war neulich jetzt auf den Kanaren und also hat auch da mal tatsächlich mit den Hoteliers dort gesprochen. Also da ist ja sehr, sehr viel Potenzial, oft auch für Solarflächen, auch dann vielleicht für Cluster zusammen mit den örtlichen Flughäfen, dann eben auch Wasserstoffprojekte zu realisieren. Sehen Sie sich denn dort vor Ort zum einen auch als Treiber und zum anderen stellen Sie sozusagen auch Forderungen dann an die Bestandshotels für Dekarbonisierungsprojekte oder wie gehen Sie damit um? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kaufmann. Ich beantworte vielleicht die erste Frage zu Green Methanol und der Mein Schiff 7. Das ist tatsächlich so, dass wir jetzt das Schiff war in der Produktion noch nicht für Green Methanol vorgesehen. Das hat man sogar noch nachgerüstet. Es ist ja bereits bei der Frachtfahrt, also Maersk zum Beispiel nutzt es ja bereits. Es ist momentan, was unsere Techniker mir auch immer wieder sagen, noch die Frage der Motoren. Wir arbeiten aber mit der Werft an dem Motor für das Kreuzfahrtschiff Und das Ziel ist schon in absehbarer Zeit. Ich möchte jetzt gar keine Erwartungen erwecken, aber jetzt eben nicht 2030, sondern deutlich eher Green Methanol tatsächlich bei der Mein Schiff 7 dann auch einsetzen zu können. Die Kapazität, die Verfügbarkeit, da gehen wir davon aus, dass wir genug Methanol bekommen werden, Green Methanol. Da sind auch die Gespräche geführt, auch für dann die Abnahmen, die wir benötigen. Es ist momentan tatsächlich offenbar der Motor, der noch verfeinert werden muss, weil ich habe verstanden, ich bin kein Techniker, aber Sie kennen sich natürlich bei Wasserstoff viel besser aus, dass das Thema ist, dass die Motoren auf Frachtschiffen einfach lauter sind, etwas gröber, hat man mir gesagt, während für ein Kreuzfahrtschiff müssen die Motoren eben leiser, etwas weicher sein, weil ja auch Gäste die ganze Zeit an Bord sind. Aber das ist sehr, sehr konkret. Und wir geben jetzt keine konkreten Daten raus, weil wir eben tatsächlich bei dem Motor noch arbeiten mit der Werft. Aber das wird jetzt im Betrieb der Mein Schiff 7, die fertig ist, ausgerüstet ist, jetzt gemacht. Und dann sollen auch die Abnahmen für Green Methanol kommen. Also es ist keine reine Werbesache, sondern tatsächlich etwas, was wir sehr konkret angegangen sind und auch, wie gesagt, sehr bewusst nochmal während der Bauphase mit der Werft verhandelt haben. Das Schiff ist ja bei Meyer gebaut worden, also Meyer Turku, nicht Meyer Babenburg, aber es ist eine Gesellschaft und da haben wir noch mal eine Änderung vorgenommen. Bei den Hotels, da haben Sie recht, also bei Neubauten ist es natürlich alles viel einfacher. Wir haben jetzt gerade ein Hotel in Montafon komplett umgestellt. Das war dann diese letzten 1-2%, die wir kompensieren mussten. Wir sind kein besonderer Freund von Kompensation, weil wir sagen, es muss reduziert werden und nicht kompensiert werden. Da haben wir dann tatsächlich alles nochmal auch an Geräten ausgetauscht, die nicht den Fußabdruck reduziert hätten. Bei den Ländern haben Sie vollkommen recht. Das ist ein Thema in jeder Destination. Ich habe den Versuch gemacht, dass wir von jedem Land sozusagen auch die Regularien bekommen, dass wir einen Katalog abgefragt haben, was sind die Regeln in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Italien. Das hat nicht funktioniert, das sage ich auch ganz offen, weil im Grunde war die Antwort in jedem Land immer, schickt uns den Einzelfall. Also mit unseren eigenen Hotels, das sind ja etwa 420 Hotels, die unter den Marken der TUI direkt laufen, also Rio, Robinson, TUI Blue, in Griechenland Atlantica, da gibt es sehr klare Vereinbarungen, sehr klare Pläne. Wir haben auch in Griechenland eine ganze Reihe von Solaranlagen bereits auf den Hotels. Wir haben gerade in der Türkei einen Solarpark, beziehungsweise einer ist fertig, der zweite wird gebaut. Das ist 120 Kilometer in etwa von Antalya entfernt in den Bergen. Da ist es so, es wird in den Bergen produziert, es wird eingespeist, es gibt nur ein sehr geringes Durchleitungsentgelt und wir nutzen da den Solarstrom dann in unseren Hotels in Antalya. Also das ist eine Vereinbarung, die zum Beispiel sehr schnell umgesetzt werden konnte. Das ist nicht in allen Ländern gleich schnell. In Griechenland gab es zum Beispiel das Problem, dass sie nur, wenn sie eine Solaranlage aufs Hotel bauen, dass sie nur 20% davon selber verwenden dürfen und 80% einspeisen müssen. Das ist kein besonderes Incentive für einen Investment Case. Auch das braucht seine Zeit. Deswegen sage ich, manchmal ist es eben neue Zeit mit alter Regulierung. Haben wir aber auch in Athen vorgetragen. Angeblich soll jetzt relativ zeitnah auch ein Gesetz geändert werden, dass derjenige, der investiert auf seinen Hotels, dann natürlich auch die Eigenversorgung dann vornehmen kann in seinem Hotel und nicht eben ins Netz einspeisen muss. Also ist ein Thema eigentlich bei jedem Gespräch mit jeder Regierung in den Ländern, auch mit den Regionalregierungen, wenn Sie mit den Balearen sprechen, mit den Kanaren sprechen. Und wir sind auch in Gesprächen, wie wir noch stärker in den Ländern produzieren können. Wasserstoff zum Beispiel haben wir uns im letzten Jahr sehr genau angesehen. Die Wasserstoffproduktion, auch Loseta auf Mallorca.
Das ist jetzt der Moment, wo ich auf die Zeit hinweisen
muss. Und auch habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Entschuldigung.
Alles gut. Das ist ja mein Job an der Stelle. Danke. Dann haben wir Herrn Gerschau und anschließend Frau Menge.
Vielen Dank, Herr Ellerbeck. Die Mehrzahl der Reisenden sind nach wie vor Familien. Diese achten schon aufgrund der Anzahl der Beteiligten vor allem auf den Preis, aber eben auch auf Aspekte wie Qualität und Familientauglichkeit. Wie kann auch im Familienurlaub das Prinzip der Nachhaltigkeit verankert werden und ein Bewusstsein hierfür geschaffen werden, wobei der Urlaub für die Familien bezahlbar bleiben muss? Und zweitens, warum wird nachhaltiger Tourismus von der TUI so zurückhaltend in der eigenen TUI-Werbung beworben? Ist das Thema eher abstoßend für die Kunden der TUI oder haben Sie Angst, zu viel Kritik dann abzubekommen? Stichwort Kreuzfahrtschiffe, oder sind die Menschen noch nicht so weit?
Vielen Dank. Ja, absolut richtig, Familien. Wir müssen Urlaub allen möglich machen. Und wir müssen auch oft, glaube ich, daran denken, nicht wie wir, jeder von uns jeden Tag Urlaub macht, ist vielleicht der Urlaub, wie die meisten Familien in diesem Land verreisen. Die meisten möchten Erholung haben, haben hart gearbeitet das Jahr, sind auf Ferien angewiesen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Ferien sind, ist es überall besonders voll, weil auch in Deutschland sind ja die Schulferien meistens noch relativ zeitgleich, aber auch in den meisten anderen Ländern Europas sind dann zu dem Zeitpunkt Ferien. Also Familie, Qualität, Urlaub, Bezahlbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Bei der Frage der Nachhaltigkeit und der Kombination, ich sehe da keinen Widerspruch. Es ist ja so, dass viele Fragen, erstmal muss man sagen, vieles ist so günstig geworden und skaliert heute sehr viel besser. Man muss ja auch sagen, bei den Solaranlagen haben wir vorhin gerade darüber gesprochen, die Business Case, wie es sich rechnet, geht alles deutlich schneller. Deswegen, wir sind manchmal gefragt worden bei unseren Zielen, bei den Hotels als Beispiel, bei den 48% CO2-Reduktion, die wir bis 2030 bringen wollen. Wir haben intern in die Firma eigentlich das Signal gegeben, es müssen 100% sein. Die 48 waren zertifiziert bei SBTi. Aber wir gehen davon aus, dass die technologischen Entwicklungsschritte so schnell sind, und das wird ja häufig nicht mit eingerechnet, dass also vieles schneller geht und vieles wird auch günstiger werden und dass es sich dann auch viel eher rechnet. Also ich glaube, es gibt keinen Gegensatz zwischen Nachhaltigkeit und Kosten oder dass es sich dann am Ende in den Kosten niederschlagen muss. Die nachhaltigen Produkte werden auch irgendwann immer mehr nachgefragt. Ich glaube, das gibt das Nudging. Man muss auch ein bisschen natürlich antreiben. Ich bin kein Freund von Verboten und ich bin auch kein Freund von harter Regulierung. Ich glaube letztendlich aber, dass viele Fragen, die heute, wo die Menschen noch nicht bereit sind, für zu zahlen, das wird irgendwann vorausgesetzt. Also wenn wir uns mal alle zurückerinnern, vor 10 Jahren wahrscheinlich oder vielleicht vor 5 Jahren, wären wir noch bereit gewesen. Also ich bin immer am Bodensee. Bodensee hatten wir ja eben schon, Herr Kaufmann kennt es, in Lindau bei der Nobeltagung. Unser Hotel dort hatte vor 10 Jahren noch so einen Computer, da musste man immer 2 Euro reintun. Das haben wir auch akzeptiert, wenn wir ins Internet wollen. Das wäre natürlich heute undenkbar. Also bei vielen Dingen wird die Erwartung ganz, ganz klar so sein. Das wird so sein, dass der Kunde einfach ein Hotel nicht mehr akzeptieren wird, was diese nachhaltigen Voraussetzungen nicht erbringt. Sie können sagen, beim Thema Wasser, da sparen Sie als Hotel ja Geld, wenn Sie irgendwann alle Armaturen ausgetauscht haben, wenn Sie es so einstellen, dass letztendlich die Menschen dann in dem Zimmer, auch in dem Badezimmer, dann letztendlich weniger Wasserverbrauch haben. Also ich glaube, da kommt Kostenersparnis plus Nachhaltigkeit zusammen, plus Nudging in dem Punkt, dass also die Menschen es erwarten werden. Und damit gehen wir auch einen ganz großen Schritt vorangehen.
Ja, vielen Dank. Herr Gerschau, eine Nachfrage wäre möglich in der Zeit.
Schon, warum die TUI in der Werbung das Thema Nachhaltigkeit so wenig in der eigenen Werbung bewirbt?
Wir bewerben ja eigentlich die zertifizierten Hotels. Wir haben ja sehr früh Hotels zertifiziert, bereits auch deutlich, also ich würde mal sagen, zwischen 2015 und 2019 waren 80% unserer eigenen Hotels, über 80% waren schon zertifiziert durch eine internationale Organisation. Das haben wir immer deutlich gemacht. Sie haben natürlich schon das ganze Thema, dass Sie aufpassen müssen, dass Sie bei dem ganzen Greenwashing-Thema, da sind wir vielleicht alle zu vorsichtig, da gebe ich Ihnen recht. Wir weisen auf die Initiativen hin, die wir tun. Wir weisen in den eigenen Anlagen darauf hin, wir weisen auf den Schiffen darauf hin, was getan wird. Diese ganze Scrubber-Technologie, also sprich die wir auf den Schiffen haben, das wird ja alles dort auch beworben. Aber da ist auch noch Room for Improvement, würde man jetzt im Englischen sagen. Also da kann man noch mehr machen. Aber wir sind sehr, sehr vorsichtig auch damit, dass man eben keine Versprechungen macht, die der Kunde möglicherweise dann als überzogen ansieht. Wir sind aber sehr, sehr stark bei der Thema Zertifizierung dabei. Wir waren auch sehr früh dabei übrigens. Also wir haben ja den Nachhaltigkeitsbereich schon 2000 schon geschaffen bei der TUI, also vor 25 Jahren. Rund vor 25 Jahren viel, viel eher. Aber in der Werbung wird es jetzt stärker reinkommen. Es wird auch sehr viel stärker in die Reisebüros kommen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die Menschen, die die Beratung vor Ort machen, dass die auch besonders gut informiert sind, weil da ist der besondere Kontakt zum Kunden auch da.
Dankeschön. Ich schaue noch mal in die Runde. Ich habe jetzt Frau Menge, Herrn Blankenburg und dann mich. Und dann schließe Herr Dr. Kraft. Und dann schließe ich die Redeliste an dieser Stelle. Vielen Dank. Frau Menge, dann Herr Blankenburg, bitte.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Herr Ellerbeck, eine Frage an Sie. Sie haben auf einer Seite vorgestellt TUI Care Foundation mit unterschiedlichen 10 Programmen, die Sie begleiten. Ich wollte fragen, ob Sie mit Umwelt- oder Menschenrechtsorganisationen in diesem Fall zusammenarbeiten und ob Sie die Angebote, die Sie damit verknüpfen, also dass Touristen ein Naturerlebnis zum Beispiel haben können, ob das mit einheimischen Organisationen durchgeführt wird. Und meine Frage an Herrn Hillmeier ist, sind die Bürgerinnen und Bürger Ihres Kurortes, es ist ja nicht so, dass alle, die in einem Kurort leben und auch vom Kurort leben, auch immer 365 Tage im Jahr in die Hände klatschen, dass sie Kurgäste oder Gäste haben. Das ist ja auch für jede Familie gleichzeitig immer ein ungeheurer Druck, immer freundlich, immer entgegenkommt. Und das ist vor allen Dingen für junge Menschen und auch für die Kinder oft ein ungeheurer Druck, weil ihnen durch einen Kurort insbesondere oft auch nicht nur Umfeld entzogen wird, sondern dass Lebens- und Rückzugsräume fehlen. Wie kompensieren Sie das in dem Ort und ist das eingebunden vielleicht auch in ein regionales Konzept? Ich muss dazu sagen, dass ich selber in einem Kurort geboren und aufgewachsen bin und erlebt habe, wie sukzessive um mein Wohnumfeld über eine Kurklinik und den Ausbau der Kurklinik genau diese Räume geöffnet und Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen entzogen wurden. Das ist nicht unbedingt förderlich für eine Entwicklung eines Kurortes, wenn man auch dafür sorgen möchte, dass man diejenigen, die dort aufgewachsen sind, vielleicht irgendwann auch als diejenigen, die da ein Geschäft betreiben, halten möchte.
Sie stehen jetzt vor der Herausforderung, dass Sie sich die Zeit teilen müssen. Wer möchte beginnen?
Ich rede mal so lange. Machen Sie lieber erst, dann haben Sie.
Herr Hillmeier, die Räume für Kinder und Jugendliche in einem Kurort.
Ja, danke, Frau Menge. Das war natürlich genau auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen kein Tourismuskonzept, sondern ein Lebensraumkonzept. Genau, Sie haben es genau auf den Punkt gebracht, die Frage eben der Lebensqualität und Lebensraumqualität. Man muss sagen, die Markenumfrage, die wir damals durchgeführt haben über ein Tool, wie gesagt, sehr hohe Beteiligung, hat allerdings, das war ja die allererste Frage, ein ganz klares Bekenntnis bei uns gebracht, ich achte auf die Zeit, ein ganz klares Bekenntnis bei uns gebracht zum Tourismus, ganz einfach, weil es natürlich nochmals basierend auf Landwirtschaft, Berglandwirtschaft und Alpwirtschaft unser Hauptwirtschaftszweig ist, das ist keine Frage. Und man muss natürlich immer sagen, dass in einem Tourismusgebiet wie bei uns sieht man die Infrastruktur, die Wanderwege, die Loipen, die Bergbahnen, den ÖPNV, ich habe es gesagt, vorwiegend auch oder zumindest ein großer Teil kurbeitragsfinanziert, das gastronomische Angebot. Das hätten wir alle nicht ohne den Tourismus, also es trägt schon auch sehr, sehr viel zur Lebensqualität bei. Und wir haben natürlich bei uns jetzt auch durch die Parkraumbewirtschaftung schon eine ganz entsprechende Entspannung hinbekommen. Ich will damit sagen, der Tourismus bringt natürlich in einer Region wie bei uns sehr wohl auch Wohlstand und auch Lebensqualität. Und das ist mit dem Lebensraumkonzept wird bei uns auch sehr, sehr gut akzeptiert. Und man kann natürlich auch durch so ein Lebensraumkonzept, wie ich es gerade gesagt habe, auch mal bewusst und transparent machen, was der Tourismus neben nicht zu verschweigen, denn auch Nachteilen, aber vor allem auch Vorteile für die Bevölkerung bringt.
Dankeschön. Herr Ellerbeck.
Ja, vielen Dank, Frau Mikrofon. Frau Menger, ich antworte auch gerne darauf. Wir arbeiten immer mit lokalen Partnern zusammen. Wir arbeiten mit großen Organisationen zusammen, wie UNICEF, Plan, Mentor Arabia ist ein sehr starker Partner in Tunesien, in Jordanien, in Ägypten. Und wir entwickeln auch die Projekte gemeinsam mit diesen Partnern. Wir haben diesen Rahmen gesetzt, im Grunde mit den TUI Junior Academies, mit den Academies und dann den Future Shaper Houses. Das baut aufeinander auf. Junior Academy heißt wirklich, die Grundausbildung zu unterstützen, die Grundausbildung bei Sprache, bei auch Förderung zu unterstützen. Die Akademien sind dann häufig schon etwas wie eine duale Ausbildung, die natürlich nicht in den meisten Ländern so ist wie in Deutschland, aber die dazu sie befähigt, danach in das Berufsleben zu gehen. Und die dritte Stufe ist dann eigentlich diese Future Shaper Houses, wo wir versuchen, junge Leute, die bereits beruflich tätig waren, mit anderen zusammenzubringen, Mentoring zu machen. Wie mache ich einen Geschäftsplan? Wie mache ich Marketing? Wie kann ich mich vielleicht selbstständig machen? Diese drei Sachen bauen aufeinander auf, immer mit lokalen Partnern in der Destination. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Wir haben auch meistens dann lokale Mitarbeiter oder eben lokale Organisationen, die das die das machen. Und natürlich sind wir mit den Regierungen vor Ort im Gespräch und mit allen Organisationen, die auch uns ansprechen, die wir auch ansprechen. Häufig werden die Projekte, das Board der TUI Care Foundation ist ja unabhängig, das besteht aus 2 Vertretern des Unternehmens und 3, die nicht im Unternehmen sind. Und die Projekte werden eingereicht und wir beraten sie dann dort gemeinsam im Vorstand.
Ein ganz herzliches Dankeschön. Jetzt haben wir Herrn Blankenburg an der Reihe und dann meine Wenigkeit.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine 2 Fragenkomplexe gehen an Herrn Ellerbeck. Ich würde einmal gerne bei der Frage von Herrn Dr. Kaufmann anschließen bezüglich der Kreuzfahrtflotte. Sie haben ja eben gerade sehr viel über die Mein Schiff 7 geredet, die ja jetzt auch umgestellt werden soll perspektivisch. Da würde mich interessieren, wie sieht es denn bei den 16 anderen Schiffen aus? Also gibt es auch dafür einen Zeitplan? Weil da würde ich Herrn Gerscher auch in gewisser Weise widersprechen. Es funktioniert ja nicht, wenn man für ein Schiff herausstellt, ja, das ist jetzt das Nachhaltige und alle, die nachhaltig Urlaub machen wollen, die gehen jetzt auf das Schiff und alle anderen, die dürfen jetzt, die fahren jetzt weiter mit den anderen Main-Schiffen. Also wie wäre da der Zeitplan? Das ist vielleicht erstmal die erste Frage. Und die zweite Frage würde mich noch mal sehr interessieren. Wir haben viel über Mobilität und der An- und Abreise gesprochen, aber auch den nachhaltigen Tourismusdestinationen. Und Sie haben in Ihrer Präsentation ja dieses Co-Lab auf Rhodos mitgebracht und vorgestellt, wo Sie ja im Prinzip mit unterstützt haben, das, was Herr Hillmeier auch bei sich in Bayern macht, nämlich eine nachhaltige Destination zu entwickeln. Ist das jetzt das eine Projekt, das Sie immer mitbringen, oder treiben Sie das auch in anderen Destinationen voran?
Sehr gerne, Herr Blankenburg. Also erstmal das Co-Lab Rhodos haben wir gemeinsam entwickelt mit der griechischen Regierung und mit Rhodos. Und es ist im Grunde etwas, wo wir sagen, es ist ein Testlabor. Und im Idealfall können natürlich 3/4 der Dinge, die wir dort erfahren, auch übertragen werden. Denn das ist ja eigentlich immer, Sie brauchen ja einmal diesen Blueprint, wo Sie sagen können, es funktioniert, weil sonst sagt Ihnen ja ständig jemand, was nicht funktioniert. Und wir haben dort auf Rhodos eben auch eine Organisation vorgefunden. Der Gouverneur ist jemand, der eben auch alle Partner von Beginn an den Tisch geholt hat. Denn es nützt ja gar nichts. Ich habe immer gesagt, wenn der Gouverneur und ich dort auftreten, das ist so, Sie können halt 2 auf dem Tanzboden haben und dann tanzen die. Aber es müssen mehr mitmachen. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jeden Hotelier, wir brauchen jeden Busunternehmer, wir brauchen jeden Mietwagenunternehmer, jeder, der da vor Ort im Tourismus tätig ist. Und das ist eben genau die Kleinteiligkeit des Tourismus. Deswegen ist da ein Prozess angesetzt worden danach, wo mit einer Unternehmensberatung rund 250 Faktoren untersucht wurden, mit der gesamten Unternehmerschaft, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern und Vereinen auf Rhodos. Daraus sind die Arbeitsstufen jetzt entstanden und jetzt beginnen wir mit der Umsetzung. Und das werden wir übertragen auf andere Destinationen. Gibt es auch in anderen Fällen, ich sage mal ein Beispiel, der Anbau von nachhaltigen Produkten in der Landwirtschaft. In Griechenland gab es auf Kreta ein großes Problem, dass Weine aus Italien dort verkauft wurden und Olivenöl aus Italien. Mir war das nicht ganz klar, warum. Am Ende war es so, die waren zu klein, wie bei uns, sagen wir mal, das Rheingau, was als Weinanbaugebiet zu klein ist. Wir haben dann gesagt, das kann man lösen, indem man eine Genossenschaft gründet. Wenn ihr euch alle zusammentut, alle Weinbauern und alle Olivenbauern und gemeinsam die Ressourcen nutzt, dann könnt ihr danach auch eine gemeinsame Vermarktungsstrategie schaffen. Und das hat funktioniert. Das übertragen wir jetzt gerade von Kreta auf Rhodos. Und ich habe heute gerade ein Gespräch geführt, auch mit einem anderen Land. Auch da kann man das machen. Das sind dann die Dinge, die man aber erstmal einmal, glaube ich, testen muss, ob sie funktionieren, um sie dann auch anderswo, die Erfahrung dann auch zu teilen. Und zu den Schiffen. Ich bin jetzt natürlich nicht der Schiffsexperte komplett, aber ich kann Ihnen sagen, wir haben ja eine der jüngsten Flotten. Die Main-Schiff-Flotte ist 2013 in Dienst gestellt worden. Ich glaube, im nächsten Jahr werden alle dann landstromfähig sein. Landstrom war ein großes Problem. Wie Sie wissen, ein Schiff liegt 50% der Zeit im Hafen und ist nicht auf See. Viele Häfen haben im Grunde immer auch nach Landstrom, haben das zwar gerufen, aber hatten gar nicht die Anschlüsse. Das nimmt jetzt zu, auch übrigens von Nordeuropa. Das war nämlich am Anfang hauptsächlich in Dänemark und in Norwegen gut verfügbar. Noch gar nicht in Südeuropa und auch noch nicht in Deutschland. Da sind die Schiffe jetzt soweit. Und Und wir kriegen ja auch noch weitere neue Schiffe jetzt bei der TUI Cruises. Da werden wir auf Bio-LNG gehen. Also sprich, es wird jetzt in jedem Schiff natürlich geschaut, was können wir weiterentwickeln. Also mein Schiff, die neue Mein Schiff-Flotte, die nächstes Jahr bei TUI Cruises kommt, die wird dann Bio-LNG, E-LNG haben. Dann nochmal einen anderen Antrieb. Es wäre auch falsch, nur auf einen Antrieb oder nur einen Kraftstoff zu setzen, weil man sich natürlich auch in eine Abhängigkeit begibt, die nicht sinnvoll ist.
Vielen Dank. Meine Frage adressiert noch mal ein kleines anderes Thema, hauptsächlich an Herrn Ellerbeck, aber vielleicht kann Herr Hellmeier aus seiner Perspektive noch ein paar Sätze dazu sagen. Das Stichwort Müll, Müllvermeidung, insbesondere Plastikmüll. Sie haben es auf einem Chart auch drauf, Zero Waste Strategie. Nun wird sich nicht alle Verpackung vermeiden lassen, insbesondere Plastikverpackung. Es gibt ja inzwischen Unternehmen, die Ersatzprodukte, Ersatzverpackungen haben, die vollständig kompostierbar sind. Und ich sage jetzt mal in Ihrem Fall, TUI als großer Abnehmer kann natürlich schon auch einen gewissen Einfluss nehmen auf Hersteller, auf Lieferanten, sich mit solchen Fragen doch mal auseinanderzusetzen. Und da wäre meine Frage, inwiefern Sie da vielleicht schon Ideen zu haben. Und an Herrn Hillmeier natürlich so eine, nicht so eine Frage, aber so ein bisschen ähnlich, wie gehen Sie mit dem Thema Müll um? Denn das ist natürlich in allen Tourismusregionen ein Riesenthema. Vielleicht Herr Ellerbeck zuerst und die letzte Minute für Herrn Hillmeier.
Okay, perfekt. Ja, also Müll ist ein ganz, ganz großes Thema. Und vor der Pandemie gab es bereits in unserer Nachhaltigkeitsstrategie ein klares Ziel für die Müllvermeidung. Wir hatten im Jahr 2019, das hört sich erstmal jetzt überragend viel an, 250 Millionen diese sogenannten Single-Use-Plastik, also Einzelplastikteile, vermieden. Also das war reduziert worden. Der Großteil kommt natürlich aus den Fluggesellschaften und auch bei Verpackungen, Schiffen und in Hotels. Da sind wir jetzt leider natürlich zurückgeworfen, denn alles, was wir an tollen Zielen, unsere Zielsetzung war übertroffen worden, was wir in unserer Strategie hatten, ist natürlich durch die Pandemie dann erstmal alles wieder eingepackt worden, wo wir dann, ich habe da wirklich manchmal gestanden, habe gesagt, um Gottes Willen. Auch da war viel Nudging übrigens dabei. Also ein ganz konkretes Beispiel, was ich von der Mein Schiff-Flotte auch kannte. Die Badeschuhe, die in den Kabinen sind, waren nicht mehr in Folie verpackt. Haben sich die Leute reihenweise beschwert, dass sie die Badeschuhe vom Vorgast noch auf ihrem Zimmer hätten, weil die nicht verpackt waren. Gut, auch da muss man dann überlegen, wie löst man das? Das ist relativ einfach, da macht man einfach eine Schleife drum, ja, statt Plastik. Also man muss dann halt im konkreten Fall rangehen. 250 Millionen Teile war viel, das ist insbesondere Airline. Übrigens auch da muss man ganz klar sagen, man reduziert ja auch Gewicht. Auch da ist das dann wirtschaftlich sehr, sehr sinnvoll, was man tut. Wir haben jetzt eine klare Strategie mit unseren Partnern auch. Also das geht natürlich auch los, wenn Sie in einige Länder kommen, finden Sie weiterhin Wasserflaschen in Plastik. In manchen Ländern haben Sie auch Sparkling Water, also mit Kohlensäure in Plastikflaschen, das andere in Glasflaschen. Da fragt man sich dann manchmal auch, woran liegt das? Klare Vermeidungsstrategie. Für unseren eigenen Hotels werden wir jetzt auch hier auf Sylt in Flesensee in Mecklenburg-Vorpommern, habe ich gesagt, das sind die Hotels, wo wir sogar sowohl das Thema Energie, sowohl das Thema Mobilität, sprich die Ladeinfrastruktur, das Thema Essensreste, also Essensreste-Vermeidung und das Thema Null-Plastik umsetzen werden, sofern wir es eben tun können und keine gesetzlichen Aufgaben dagegen sprechen. Aber da ist es, glaube ich, auch mehr eine Frage der Disziplin. Und gegen unsere Lieferanten haben wir einen klaren Code of Conduct. Jeder Lieferant kennt auch die Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist auch teilweise in den Verträgen schon aufgenommen werden. Wenn etwas neu verhandelt wird, wird auch das Thema Plastik oder Müllvermeidung auch gleich mit in die Verträge aufgenommen.
Ja, vielen Dank. Null Plastik hört sich natürlich besonders gut an. Herr Hillmeier.
Null Plastik, wo es denn ja, nicht zu vermeiden ist.
Ja, ich möchte es ganz kurz noch beantworten aus unserer Sicht. Ich habe es ja gesagt, die Familienbetriebe im Tourismus, aber nicht nur, auch in der Landwirtschaft, die bieten ja auch Urlauber von dem Bauernhof an. Das ist unser Rückgrat, diese starke Integration zwischen Landwirtschaft und Tourismus. Und bei uns ist es so, dass die Betriebe eben, egal ob jetzt das, wie gesagt, über 500 Betten Hotel oder der Bauernhof mit einer Ferienwohnung, die bieten, das ist bei uns auch so vorgeschrieben vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten, eine sehr strenge Mülltrennung an. Das heißt, wir haben in der Landschaft tatsächlich keine, also weder im Ort noch draußen an den Wanderwegen, keine Papierkörbe mehr. sondern die Gäste sind aufgefordert, wie die Einheimischen natürlich, über diese strenge Mülltrennung dann den Müll, den sie mit in die Landschaft, zum Beispiel auf die Wanderung nehmen, dann auch wieder mit nach Hause zu bringen. Leer ist er ja auch leichter als voll, zum Beispiel, wenn man das so sieht. Und es wird ja sowieso mehr, auch mehr Weg als Einweg verwendet. Und dann eben das im Quartier zu trennen. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr gut. Ich bin sehr viel in den Bergen unterwegs und kann feststellen, früher, wie ich Kind war, hat man eigentlich unter jedem Stein, den man umgedreht hat, irgendwo eine Blechdose gefunden. Das ist heute keinesfalls mehr der Fall. Die Leute sind hier sehr, sehr stark sensibilisiert, die Jugend sowieso. Und ich denke, das funktioniert eigentlich, die Müllvermeidung, sehr, sehr gut.
Ja, vielen Dank. Den Abschluss unserer Fragerunde macht Herr Dr. Kraft. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Auch den Vortragenden vielen Dank für Ihre Präsentation. Ich hätte spezielle Fragen zum Wachstum. Ja, ich würde vom Herrn Hillmeier ungefähr wissen, wie schaut es denn aus in der Gemeinde? Sind die Hoteliers und so weiter, sind die frei darin, dass sie einfach weiter zubauen, dass sie ein Wachstum haben können im Tourismus? Oder wird darüber geredet, inwieweit der Tourismus noch wachsen soll in der Gemeinde? Das gleich dann eben beim Herrn Ellerbeck. Ich glaube nicht, dass die TUI aufgehört hat, Flugzeuge zu kaufen, Schiff anzuschaffen, noch Hotels zu errichten. Auch wie geht es bei Ihnen weiter mit der Frage Wachstum? Und das Ganze bitte vor dem Hintergrund, dass wir heute im Umweltausschuss ein Papier hatten, eben zur Suffizienzstrategie, vorgestellt vom Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung, bei dem darauf hingewiesen worden ist, dass eine mögliche Zukunft halt eine Zukunft des Weniger sein soll. Weniger Verbrauch, weniger Reisen, weniger Konsum im Allgemeinen. Und das ist natürlich etwas, glaube ich, was die Tourismusbranche sehr direkt betreffen würde. Und dann, wenn noch Zeit ist, hoffe ich, dass der Ellebeck noch was sagen kann, weil wir die Kabären angesprochen haben, wie wir denn in einer wirklich sehr wasserarmen Gegend, wie sie ihr Wassermanagement betreiben. Ja? Urlaub ist mit Pools, Süßwasser, Duschen etc. sehr eng verbunden. Wie geht das zusammen mit einigen der wasserärmsten Inseln auf den Kabären?
Auch hier wieder müssen Sie sich die Zeit teilen. Und Herr Hillmeier beginnt.
Okay. Kriegen wir hin. Vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Also quantitatives Wachstum ist tatsächlich keine Frage mehr. Das kann man aber auch ganz leicht beantworten, weil wir einen Bettenrückgang zum Beispiel in Bad Hindelang, aber das ist, ich glaube, im bayerischen Tourismus überhaupt so, aufgrund des Generationenwechsels, welche Gründe da auch immer dahinter stehen, müsste ich tiefer einsteigen. Wir haben in den letzten 10 Jahren 1000 Betten verloren. Deswegen sprechen wir bei uns ja auch von einem qualitativen Wachstum. Das heißt, möglichst Übernachtungen, die pro Übernachtung mehr Wertschöpfung bringen. Das heißt, höhere Qualität, egal ob in Hotels oder Ferienwohnungen. Und wie gesagt, da sprechen wir vom Übernachtungstourismus, der uns ja vorwiegend die Wertschöpfung, Einkommen, Löhne und Gewinne bringt in unseren Familienbetrieben. Also 80% der Einkommen, Löhne und Gewinne im Bad Hindelang entstehen direkt und indirekt. Also sprich eben Tourismus, aber natürlich auch an Handwerk, Einzelhandel aus dem Tourismus, 80%. Auch wenn die Basis natürlich Landwirtschaft und Altwirtschaft sind, 1000 Betten weniger. Deswegen Bauleitplanung ist bei uns dermaßen streng, also eine Hotelansiedlung. Es gibt ein einziges im Flächennutzungsplan Sondergebiet für ein Hotel, aber da müsste das natürlich auch zur Ortsstrategie passen. Wichtig, wie gesagt, bei uns qualitatives Wachstum und Wertschöpfung für die Bevölkerung. Deswegen zum Beispiel auch diese authentischen Erlebnisse auf der Bad Hindelang Pluskarte. Für mich ganz, ganz wichtig. Bei uns ist die Integration zwischen Gästen und Einheimischen ganz, ganz wichtig. Deswegen auch die Philosophie, dass eben Gäste zu uns auf Einheimischen werden. Auch das hat was mit qualitativem Wachstum zu tun, dass sie hier wirklich auch bewusst mit unserer Landschaft umgehen. Denn es ist eines ganz wichtig. Man kann nur das schützen, was man auch zu schätzen kennengelernt hat. Und das ist bei uns im Naturschutzgebiet also ganz, ganz wichtig. Trotzdem noch ein letzter Satz, ich bin gleich fertig. Quantität darf nicht ganz vernachlässigt werden, weil wenn wir unter eine bestimmte Quantität kommen, dann verlieren wir natürlich in unseren Bergdörfern auch oder gehen wir Gefahr, die Grundversorgung nicht mehr aufrechterhalten zu können. Bäcker, Metzger und dergleichen. Und wir sind sehr glücklich, noch in fast jedem Ortsteil einen Bäcker und noch zwei Metzger zu haben und natürlich auch ein gastronomisches Angebot. Also es muss sich die Waage halten.
Danke schön. Herr Ellerbeck.
Ja, ich glaube auch Balance, Maß und Mitte ist immer wichtig, aber ich glaube auch, es ist keine Perspektive für viele Länder der Welt, wenn es keinen Tourismus gäbe und wenn es kein Wachstum gäbe. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil Sie jetzt auch ansprachen, was im Umweltausschuss heute diskutiert wurde. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gibt viele Länder der Welt, die gar keine andere kein Wirtschaftszweig haben, keine Rohstoffe haben. Wir haben gesehen während der Pandemie, was passiert, wenn kein Tourismus mehr kam. Übrigens auch in Ländern, die sonst im Wohlstand leben. Auch auf Mallorca gab es zu dem Zeitpunkt Tafeln und es mussten Menschen unterstützt werden. Kap Verden war noch mal eine ganz andere Dimension. Oder auch wenn ich an andere Länder Westafrikas oder auch an Ostafrika denke. Also Verzicht ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, aber es ist der richtige Weg, dass wir natürlich diese Länder in dieser Transformation auch unterstützt. Und was ich vorhin gesagt habe, dass der Urlaub und dass die Länder selber entscheiden, wie viel Tourismus sie möchten, welchen Tourismus sie möchten und wie er auch ausgerichtet sein soll. Und wir würden heute wahrscheinlich auch weniger ein Hotel auf den Kanaren bauen, aber eben neue Destinationen entwickeln. Und dadurch, dass man neue Destinationen entwickelt, entzerrt man natürlich auch, glaube ich, das, was Sie eben gesagt haben, es muss Wertschöpfung und natürlich auch Wachstum für die lokale Bevölkerung sein. Das ist uns ja auch wichtig, die lokale Partizipation. Und wir haben eine Debatte gerade auf den Kanaren ja gesehen, haben Sie wahrscheinlich in der Presse verfolgt. Da ging es ja um was ganz anderes. Da ging es eben darum, dass den Menschen Wohnraum entzogen wurde, der eben natürlich durch die Immobilienwirtschaft anders verwendet wurde, als wie es sein sollte. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man mit den Bevölkerungen vor Ort den Tourismus entwickelt, dass man Arbeitsplätze schaffen kann und natürlich in einer nachhaltigen Weise. Beim Thema Wasser nur ganz kurz. Das geht bereits los natürlich, wie Sie ein Hotel planen. Also beim Bau entscheiden Sie eigentlich über den Wasserverbrauch der nächsten Jahrzehnte. Beim Palmengarten zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, dass wir heute die Hotels auch ganz anders gestalten, dass man viele Steinzonen hat, wo man nicht mehr überall Rasen dann hat, wo man natürlich auch andere Technologie in den Hotels einsetzt und dass man einfach auch bei den Pools natürlich zum Beispiel, dass man sie nachts überdeckt und damit eben auch die Verdunstung reduzieren kann. Aber wir arbeiten da sehr eng mit den lokalen Regierungen zusammen in den jeweiligen Ländern. Also gerade die griechische Regierung hat das neulich zum Thema gemacht, dass Ihnen das Thema Wasser mehr Sorge macht momentan als das Thema CO2.
Damit sind wir am Ende der Redeliste angelangt. Damit bleibt mir nur Ihnen beiden herzlich zu danken im Namen des gesamten Gremiums. Schön, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben mit Ihrer Expertise. Ja, es ist schön, ich vielleicht abschließend für mich noch mal ganz erfreulich, dass auch der Tourismusausschuss selbst sozusagen die Expertise genutzt hat. Denn das ist ja etwas, was wir auch wollen, dass Nachhaltigkeit in die Fachlichkeit kommt. Und deswegen ist das noch mal sozusagen Bonbon obendrauf irgendwie, die Kirsche auf der Sahne, wie man vielleicht so sagt, dass das heute auf den Termin genau auch geklappt hat. In diesem Sinne Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. Wünsche noch eine erfolgreiche Restsitzungswoche. Und da das die letzte Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause ist, wünsche ich Ihnen allen auch eine gute Erholungszeit. Nutzen Sie die Zeit in Ihren Wahlkreisen und für alles, was Sie sonst so vorhaben, aber eben auch für die Erholung. Vielen Dank.